Und wir sind mittendrin im Hohelied des Glaubens. Und ich finde es interessant, wie der Schreiber hier das Thema Glaube entfaltet. Er entfaltet es an Beispielen, an einer Wolke von Zeugen, wie er dann nachher auch in Kapitel 12 sagt. Er zeigt auf, wie unterschiedlich Glaube, das Leben im Glauben sein kann. Und er zählt einfach diese verschiedenen Geschichten aus dem Alten Testament auf und zeigt uns, dass es sehr unterschiedlich, wie ein Leben im Glauben aussieht. Es ist nicht alles dasselbe. Jeder hat was Unterschiedliches mit Gott erlebt, erfahren. Aber es gibt etwas, was sie zusammenhält, das, was sie sozusagen eins macht. Und das ist der Glaube. Der Glaube an Gott. Und der Glaube ist das Vertrauen auf Gott. In Vers 6 in Bezug auf Henoch sagte der Schreiber uns, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Diese tiefe Überzeugung, dass Gott lebt, das ist so ein Geheimnis, was Gott in unsere Herzen hineingeschenkt hat. Paulus betont das auch, dass letztendlich der Glaube auch ein Geschenk ist. So empfinden alle das, die glauben. Niemand von uns kann sagen, wow, ich bin stolz darauf, dass ich glaube, weil ich bin ja so ein cooler Typ. Vertrauen in eine Person ist immer abhängig von der Vertrauenswürdigkeit einer Person, der ich Vertrauen schenke. Durch die Liebe und Güte Gottes, durch seine Hingabe, er, der mich geschaffen hat und der alles in dieser Welt geschaffen hat, damit es mir gut gehen möge, der mich geschaffen hat, der mich hat groß werden lassen und der Vorsorge getroffen hat dafür, dass der Mensch in Sünde fällt und sich von seinem Schöpfer abwendet. Er hat ein Opfer gebracht und dieses Opfer bietet er uns an, dass er uns sagt, hier, ich habe dir alles gegeben, ich habe dich großgezogen, ich habe dich geschaffen, ich habe dich großgezogen und ich habe auch deine Rebellion, das habe ich auch getragen und ich will dir alles geben. Ich will dich segnen. Und als uns diese Botschaft erreicht hat, weiß nicht, wie es dir ging, vielleicht ist es dir so ergangen, dass du sofort dich bekehrt hast. Vielleicht hast du auch erstmal lange rumgeeiert, hin und her überlegt, bist vielleicht erstmal nochmal weggelaufen, hast es nochmal zur Seite gelegt. Aber letzten Endes haben wir ja gesagt. Und dann ist ein Wunder passiert. Der Heilige Geist ist in uns gekommen. Und dieser Heilige Geist ist es, der unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Dieses Vertrauen, was in uns ist, in Gott. Es ist der Heilige Geist, der uns hält in Gottes Hand. Solange der Heilige Geist in dir lebt, weißt du, dass du Gottes Kind bist. Selbst wenn du noch so verworrene Wege gehen wirst in deinem Leben, wenn du sogar noch mal wegläufst von Gott, nichts von ihm wissen willst, der Heilige Geist wird dich immer erinnern, dass du ein Zuhause hast, wie er dem verlorenen Sohn mitten in der Schweinegrube gesagt hat, es gibt einen Papa, der auf dich wartet, der ist gut. Und es treibt dich nach Hause. Deswegen bin ich zutiefst überzeugt, dass jeder, der von neuem geboren ist, ein Kind Gottes geworden ist, nie verloren geht. Er wird an seinem Sterbebett, wird er die Hand ausstrecken zu seinem Schöpfer und Erlöser, zu seinem Vater im Himmel und schreien: Vater, nimm meinen Geist auf. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Das ist so ein großes Geschenk. Und das wird immer dann deutlich, wenn man mit Nichtgläubigen ins Gespräch kommt. Gerade Leute, die irgendwie, ja, die sich auch mit Glauben beschäftigt haben und dann irgendwie vor der Sache mit dem Glauben stehen. Und das ist für sie ein riesiges Mysterium. Ein Buch mit 7 Siegeln, wo sie denken, da komme ich nicht ran. Das ist irgendwie so krass. Auf der einen Seite ist es unglaublich anziehend für sie. Auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht zugänglich. In dem Moment, wo wir diesen Schritt im Glauben gehen, wo wir dieses Vertrauen fassen, dieses Zutrauen fassen zu dem, der vertrauenswürdig ist, wo wir Ja sagen, wo wir diesen Schritt gehen, dann werden wir erfüllt mit Glauben. Und wir wissen, er ist. Dieser Gott, von dem die Bibel berichtet, er ist wahrhaftig, er lebt, er ist Wirklichkeit. Auch wenn ich ihn nicht sehe, ist er doch Wirklichkeit. Und ich weiß, dass er es gut meint. Und deswegen komme ich zu ihm, gehe ich zu ihm, suche ich ihn. Weil ich weiß, dass es mir nichts schaden wird, sondern im Gegenteil, dass es mir gut gehen wird. Und diesen Glauben, dieses Vertrauen in Gott, das finden wir bei all diesen Personen. Und heute gehen wir zu Abraham. Bei Abraham sehen wir etwas, was wir auch schon bei Noah gesehen haben. Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Durch Glauben wiederum. Das ist das, was Abraham und Noah und Henoch und Abel verbindet. Der Glaube, das Vertrauen in Gott. Was steht am Anfang? Der Ruf Gottes in Abrahams Leben. Ohne den Ruf Gottes kein Glaube. Ohne dass Gott sich offenbart als derjenige, der er ist, nämlich derjenige, der ihn geschaffen hat, der ihn segnen möchte und der ihn leiten möchte in seinem Leben, der ihn gebrauchen möchte, der ihn beruft. Ohne die Berufung gibt es keine Verbindung zwischen uns und Gott. Ohne die Berufung wird aus dem Fischer Petrus kein Jünger und dann auch kein Apostel. Ohne dass der Ruf Gottes in sein Leben hinein spricht, passiert nichts. Erst da, wo Gott hineinspricht in dein Leben, entsteht Leben. Entsteht wahres, geistliches Leben. So wie uns das am Anfang gesagt wird, der Schöpfer. Er spricht und es wird. Durch sein Wort schafft er. Und das gilt auch für uns als Christen. Jesus ist in diese Erde auf diese Erde hinabgekommen und ist zu den Menschen gegangen und hat zu ihnen gesprochen und hat gesagt, kommt, folgt mir nach. Das ist der Ruf Gottes. Du hast diesen Ruf Gottes gehört in deinem Leben. Und was steht hier? Abraham war durch Glauben gehorsam. Er hat diesen Ruf gehört und er hat diesem Ruf vertraut. Dem Rufenden. Da ist einer, der ruft mich. Na, was weiß ich, wenn irgendwie du aus der Gemeinde rausgehst und hinten irgendwo an der Straßenecke ruft jemand deinen Namen. So jetzt im Dunkeln, ne? Guckst du hinten an die Straßenecke, siehst irgendeine Person, denkst du, wer kann das sein? Gehe ich da hin oder gehe ich nicht hin? So eine Sache, ne? Wenn ich nicht genau weiß, wer das ist. Die Geschichte, wie Markus sie erzählt, ist total irre, weil sich das so anfühlt oder anhört, als ob die Fischer da im Fischerboot gesessen haben, beziehungsweise am Wasser standen und gefischt haben. Und Jesus ging da lang und hat sie gerufen und sie sind gekommen. Wildfremde Person. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass das nicht der Fall war.
sondern dass sie schon etwas von Jesus oder Jesus schon ein wenig kennengelernt hatten. Bei Abraham sehen wir es aber auch. Letztendlich hat Gott in sein Leben gesprochen in einer Situation, wo er ihn mit Sicherheit nicht kannte. Weil Gott nicht kannte. Das erste Mal, dass Gott richtig in sein Leben reingesprochen hat. Wie gesagt, vielleicht erinnerst du dich daran, an diesen Ruf, den du mal gehört hast. Und es ist nicht nur so, dass Gott uns nur einmal ruft. Es gibt ja auch unterschiedliche Berufungen. Es gibt die Berufung zum ewigen Leben. Gott sagt, ich möchte dir ewiges Leben schenken. Komm, glaube, vertraue dem Evangelium, dass Jesus für dich gestorben ist, für deine Sünde. Und du empfängst ewiges Leben. Glaube, dass er gestorben und auferstanden ist und lebt. Und du wirst leben in Ewigkeit. Aber es gibt auch den Ruf, vielleicht in einen, ja, dass Gott dich ruft, einen besonderen Weg zu gehen in deinem Leben. Wie er hier Abraham beruft, einen besonderen Weg zu gehen. Die Berufung Abrahams ist eine sehr vielfältige. Vielleicht gehen wir einfach mal rein und gucken uns die nochmal an. Die ist so wichtig. Ich weiß nicht, wir haben sie vielleicht in den letzten Zeit immer mal wieder angeguckt, aber ich finde es immer wieder wichtig, diese Berufung anzusehen, weil sie auch für uns als Christen bedeutsam ist. Es ist einfach stark zu sehen, wie Gott in der Menschheitsgeschichte mit diesem Abraham wirkt und handelt. Und Abraham, wir haben es als Männer gelesen, über eine lange Zeit immer wieder Situationen aus dem Leben Abrahams, ist ein ganz normaler Mann. So wie du und ich, mit seinen Schwächen, mit seinen Stärken. Abraham sagt, Gott sagt im 1. Mose 12, Vers 1 zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist eine total krasse Berufung. Das erste ist, rausgehen aus dem, wo du verwurzelt bist. Aus deiner Heimat, aus dem, wo du deine Sicherheit hast. Wo du deine Sicherheit in dieser Welt hast, als Nomade, in deinem Familienclan. Na, das ist dein Schutz, deine Sicherheit, deine Lebensgrundlage. Gib es auf, lass es hinter dir. Zieh in ein neues Land. Eine völlig ungewohnte Umgebung, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt, wo Gefahren lauern. Ich will dir ein Land zeigen. Vertraue mir. Ich habe da ein Land vorbereitet und das will ich dir zeigen. Und Abraham sagt, ja, welches Land denn? Wo soll ich denn hinziehen? Oh, sage ich noch nichts zu, sagt Gott. Wirst schon sehen. Abraham sagt, Mensch, spann mich doch nicht so auf die Folter, ich will das wissen. Wo geht's denn jetzt lang? Du wirst schon sehen, sagt Gott. Ich leite dich, ich führe dich. Mach dir keine Sorgen. Ich habe da ein Land. Wie sieht denn das Land aus? Wirst du sehen, wenn du hinkommst. Aber Gott, ich muss doch irgendwie einen Anhaltspunkt haben, sonst komme ich doch nicht weiter. Vertrau mir. Verse 2 und 3 sind unglaublich starke Verheißungen an Abraham. Und Abraham hört diese Sachen und er hört das Erste, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und er sagt Abraham, Moment, was heißt denn das? Eine große Nation, dann müsste ich ja irgendwie Kinder haben. Wir haben aber keine Kinder, Gott. Ist dir das schon aufgefallen? Sagt, ich weiß. Und? Wie soll das gehen? Kümmere ich mich schon drum. Okay. Ich will dich segnen. Ja, das ist gut, Gott. Das brauche ich. Ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. So viele Verheißungen, die Gott Abraham hier gibt. Und er hat sie alle wahrgemacht. Ist doch krass, oder? Er hat sie alle wahrgemacht. Aber was hat Abraham gedacht in dem Moment? Mann, ich soll ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Oh Gott, du stellst dich so stark zu mir. Du willst mein Schutz sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wow, mein Leben soll bedeutsam sein für die ganze Menschheit. Sie sollen durch mein Leben gesegnet werden. Diese ganze Geschichte mit Abraham hat deswegen eine besondere Bedeutung, weil sie diese Verheißung auf Jesus Christus übergegangen sind. Uns wird gesagt, diese Verheißungen sind an Abraham und seinen Samen, seinen Nachkommen gegeben. Und das wurde natürlich immer verstanden an die Nachkommenschaft, an das Volk Israel, was aus Abraham hervorgegangen ist. Aber im Neuen Testament wird uns gesagt, dass dieser Same, dieser Nachkomme in besonderer Weise diese Verheißungen sich in Jesus Christus erfüllen. Dass sie auf Jesus Christus bezogen sind. Und wenn du in ihm bist, dann bist du Teilhaber dieser Verheißung, dann bist du Erbe. Ist das klar? Diese Verheißungen gelten auch dir. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Sie sind natürlich geistlich zu verstehen. Das heißt nicht, dass jeder von uns irgendwie Stammvater eines großen Volkes sein wird. Aber was Gott hier sagt ist, ich werde dich fruchtbar machen. Dein Leben wird Frucht bringen. Du wirst nicht, wisst ihr, das ist ja, das Grausame ist ja, Menschen, die sich bewusst entscheiden, als Singles zu leben, weil ihnen das zu viel ist mit Kindern und so, das ist irgendwie zu nervig und zu anstrengend und das macht irgendwie das Leben so kaputt und was weiß ich. Ne? Leute, die sich dafür entscheiden, bei denen gibt es an irgendeinem Punkt im Leben einen sehr traurigen Punkt, wo sie merken, dass sie allein sind und dass ihr Leben keine Frucht gebracht, dass da keine Kinder, da kommt nichts nach. Und wenn sie dann sterben, dann ist dieser Familienzweig sozusagen ausgestorben. Da geht nichts weiter. Aber uns allen ist verheißen, dass wir Frucht bringen, geistlich Frucht bringen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben und Jesus nachfolgen in dieser Berufung Abrahams Leben, dann wird unser Leben Frucht bringen, geistlich Frucht bringen. Gott wird uns gebrauchen, um neues Leben zu schaffen. Das ist das Natürliche. Gott schafft Menschen, indem er einen Mann und eine Frau nimmt und sie fruchtbar macht und es geschehen lässt, dass in dem Moment, wo sie miteinander schlafen, ein Kind entsteht. Dann steht da so schön, na, im 1. Mose steht dann, was weiß ich, Adam zeugte Kain oder so. Aber letztendlich ist jeder Mensch ein individuelles Geschöpf Gottes. Gott hat jeden Einzelnen von uns geschaffen. Und er hat dafür aber Menschen gebraucht. Sie fruchtbar gemacht, sie fähig gemacht, ein neues Leben zu zeugen, hervorzubringen. Wir Menschen können kein Leben schaffen, aber wir können uns Gott zur Verfügung stellen, dass er uns gebraucht, dass Leben entsteht, dass er Leben schaffen kann. Und so gilt das aber auch fürs geistliche Geschwister. Gott will uns auch gebrauchen, um geistlich Frucht zu bringen. Wir stellen uns Gott zur Verfügung und er gebraucht uns, um neues Leben in anderen Menschen zu schaffen, geistliches neues Leben zu schaffen. Wir sind Geburtshelfer. Wir sind, Paulus sagt in diesem Sinne, dass er Vater für die Gläubigen ist in den Gemeinden. Ich bin ein Vater in Christus. Ich habe euch gezeugt durch das Evangelium, was ich euch gebracht habe. Will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ja, das, die Verheißung übernehmen wir doch gerne, ne? Dass Gott uns segnen will. Er will es wirklich. Selbst da, wo du empfindest, wow, es ist, geht mir nicht gut, es ist schwer. Ich empfinde gar nicht, dass Gott mich segnet. Doch, er will dich segnen. Das ist das, was Paulus sagt. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Selbst schwere Zeiten, in schweren Zeiten, wird Gott dich segnen. Selbst durch schwierige Erfahrungen und Erlebnisse wird Gott dich segnen. Du wirst am Ende als Gesegneter dastehen, als Gesegneter des Herrn. Ob du nun ein reich Leben voller in Saus und Braus und voller angenehmen Dingen erlebt hast oder ob du einen schweren Weg des Leidens durch diese Zeit des Lebens gegangen bist, wenn du Gott liebst, werden dir alle Dinge zum Besten dienen und du wirst gesegnet sein, weil Gott dich segnen will. Er hat sich dafür entschieden und er wird es auch tun. Und ich will deinen Namen groß machen. Ich will deinen Namen groß machen. Nicht du wirst deinen Namen groß machen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wird dein Name groß sein. Vielleicht nicht in dieser Welt. Vielleicht wirst du kein bekannter Popstar. Oder irgendwie eine Größe, die von jedem irgendwie... Vielleicht wirst du auch in der christlichen Szene nicht besonders bekannt sein. Vielleicht wirst du sogar in deiner eigenen Gemeinde eher ein kleines Licht und vielleicht von vielen nicht gekannt sein. Aber wisst ihr was? Einen großen Namen, den hat Jesus bekommen, weil er sich erniedrigt hat und gedient hat und Gott gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat er einen Namen erhalten, der über alle Namen ist. Und dieser Name wird groß sein in Ewigkeit, im Himmel. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ich will deinen Namen groß machen, das wird er tun, wenn du in dieser Berufung Abrahams lebst. Und du sollst ein Segen sein. Du wirst ein Segen sein, heißt das eigentlich. Du wirst ein Segen sein. Da haben viele von uns doch mit zu strugglen oft. Gerade Leute, die eher so ein Empfinden haben, oh, ich genüge nicht, ich kriege das nicht hin, ich kriege so vieles nicht hin. Mir geht es auch manchmal so, dann denke ich, oh nein, das ist alles Mist, ich möchte am liebsten alles hinschmeißen, weil es ist sowieso nur, kommt sowieso nichts bei raus. Aber ich sag dir, wenn du in der Berufung Abrahams, wenn du Gott vertraust und mit ihm gehst, wirst du ein Segen sein. Es ist nicht so, dass du das immer siehst oder dass du das immer merkst oder dass du immer denkst, wow, was bin ich für ein toller Segen. Na? Vielleicht wird es dir eher so gehen, wie Jesus es ergangen ist. In dem Moment, wo er der größte Segen war, hat er laut geschrien, als er starb am Kreuz. Es hat ihm unheimlich wehgetan. Aber gerade in dem Moment wurde er zum größten Segen für uns alle. Es ist nicht unbedingt immer was, was du fühlst. Vertrau nicht auf dein Gefühl, was dein Gefühl dir sagt. Gott sagt dir, ich werde dich zu einem Segen machen. Du wirst ein Segen sein. Da gilt es einfach nur zu vertrauen und zu sagen, ja, Gott, ich kann das mir nicht vorstellen, wie du das machst. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber du bist fähig. Du machst das schon, wenn du das sagst. Und ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Da steckt auch so viel anderes drin, da steckt so viel drin. Auch das Ganze, wie gehe ich mit Menschen um, die gut zu mir sind oder die bös zu mir sind. Es sagt mir, du musst nicht darauf achten, ob du allen vergilst, ob du Gerechtigkeit schaffst. Du musst dir nicht selbst Recht schaffen. Du musst nicht Rache üben an denen, die dich verfluchen. Du kannst das Ganze mir überlassen. Ich kümmere mich schon drum. und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist so krass. Erstmal, wie unsere eigene Familie gesegnet wird dadurch, dass wir dem Ruf Gottes gefolgt sind oder dass wir dem Ruf Gottes folgen. Du kommst vielleicht aus einer Familie, wo alle nicht gläubig sind. Und du hast dich entschieden, diesem Gott nachzufolgen. Und plötzlich kommt das Licht Jesu Christi in diese Familie hinein. Und diese Familie, dieses Geschlecht wird gesegnet. Kommende Generationen werden gesegnet. Plötzlich durchbricht das Licht Gottes die Finsternis, die vielleicht auf deiner Familie lastet, auf deiner Tradition, auf deiner Familienlinie, durch Gottlosigkeit. Und es geht darüber hinaus, es geht, dein Leben wirkt hinein in das Leben anderer. Wir sind der Leib Christi und Christus wirkt durch seine Gemeinde in diese Welt hinein, zu allen Nationen hin. Vielleicht wirst du berufen, wie Abraham, hinauszugehen, einen Schritt zu machen in ein anderes Land, was du heute noch nicht kennst. Und du wirst ein Segen sein für eine andere Nation. Wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Wir glauben, dass es nicht mehr sehr lange dauert, bis Jesus wiederkommt. Aber vielleicht wirst du sterben, bevor er wiederkommt. Vielleicht wird es noch eine Zeit dauern. Und nachfolgende Generationen werden über dein Leben vielleicht nachdenken und davon gesegnet werden, wie du im Glauben gewandelt bist mit Gott, wie Abraham hier. Also die Verheißung Abrahams, die Berufung Abrahams, die gilt auch uns. Deswegen ist es gut, darüber immer wieder nachzudenken, sich das zu vergegenwärtigen. Das, was Gott uns hier beim Hebräerbrief sagt, ist, dass Gott diesen Ruf ausgehen lässt an Abraham und Abraham sich entschieden hat, diesen Schritt im Vertrauen zu gehen. Okay, Gott, ich weiß nicht, wo das Land ist. Ich weiß nicht, wie du das machst mit Nachkommen. Ich weiß nicht, wie du das machst mit, dass ich irgendwie ein Segen sein soll und was du alles vorhast. Ich verstehe das alles nicht, aber ich vertraue dir und ich gehe los. Und das ist das, was Gott verlangt hat. Er hat einen speziellen Schritt von Abraham verlangt. Er hat gesagt, du sollst die Sicherheit, die du in dieser Welt hast, loslassen. Und das ist, was Gott jedem von uns sagt. Er hat es dem reichen Jüngling gesagt, der zu ihm gekommen ist und den Jesus liebgewonnen hat, als er gesehen hat, dass er einer ist, der echt danach sich sehnt, Gott nahe zu sein, ewiges Leben zu empfangen, der die Gebote liebt und sich danach ausstreckt, sie zu halten. Und dann hat Jesus ihm gesagt, das, was du hast, lass es los. Das, was deine Sicherheit in dieser Welt ist, das, was dein Besitz, wo du drauf sitzt, den Stuhl, auf dem du sitzt, den stell in die Ecke, den gib weg. Verkauf, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. Lass alles los, was du an Sicherheit in dieser Welt hast. Und darin spricht Gott auch zu dir und zu mir. Ich weiß nicht, was für dich diese Dinge sind, die du festhältst, wo du meinst, okay, das ist mein Besitz. Das Interessante am Besitz ist ja immer, dass nicht ganz klar ist, wer besitzt hier wen. Und am reichen Jüngling wird eigentlich deutlich, dass nicht er seinen Besitz besitzt, sondern sein Besitz besitzt ihn. Er ist so gefangen von seinem Besitz, dass er nicht die Freiheit hat, alles zu verkaufen, es den Armen zu geben und mit Jesus mitzugehen. Abraham war gehorsam. Und das Wort Gehorsam, das hört sich für uns so negativ an. Das ist so ein Begriff wie, ja, man muss gehorsam sein. Das ist, da sagt einem Chef, einem was man machen soll und dann macht man es widerwillig, weil er ja der Chef ist und sonst man irgendwelche negativen Konsequenzen zu spüren bekommen würde. Gezwungen. Gehorsam hat, weiß ich nicht, für mich irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Gehorsam hat immer irgendwie den Beigeschmack des Gezwungenen. Zwang. So ist der biblische Begriff von Gehorsam aber nicht gemeint. Der Begriff Gehorsam meint einfach nur hören. Auf denjenigen hören. Und das kann ich in voller Freiheit tun, auch einem, der mir übergeordnet ist. Ich kann in voller Freiheit mich dafür entscheiden, dem zu folgen, was Gott mir sagt, ohne dass es Zwang ist. Abraham hätte auch Nein sagen können. Der entscheidende Punkt ist, dass er gehorsam ist durch Glauben, nicht aus Zwang, sondern im Vertrauen gehorcht er. Und das ist etwas, was in Deutschland total zerbrochen ist, kaputt gegangen ist. Das hat natürlich mit unserer Geschichte zu tun, aber ich denke oft auch, wir ruhen uns auch auf unserer Geschichte aus. Wir sagen, ja, es ist ja auch so schlimm, was passiert ist im Dritten Reich. Und die Nationalsozialisten haben immer auf Gehorsam gepocht und dass man dem Führer vertrauen muss. Und was hat der Führer letztendlich mit dem Vertrauen getan, was ihm entgegengebracht wurde? Er hat uns in den Untergang geführt, unsere Nation. Hier geht es aber darum, dass wir unserem Gott vertrauen, der uns nicht in den Untergang führt, sondern der uns zum Leben führt. Ihm kannst du vertrauen und deswegen auch gehorsam sein. Wenn du sagst, du glaubst an Gott oder du vertraust Gott und bist ihm nicht gehorsam, dann stimmt irgendwas nicht. Dann musst du dich ernsthaft fragen, was ist eigentlich los mit mir? Vertraue ich Gott wirklich? Wenn Gott in dein Leben hineingesprochen hat, in bestimmten Dingen deines Lebens und dir klar und deutlich gesagt hat, hier, geh diesen Weg oder geh nicht diesen Weg und du machst es nicht. Frag dich mal, warum? Überleg dir, warum vertraust du ihm nicht? Ist der Weg, den er dir zeigt, gut ist? Dass er der beste Weg ist. Abraham hat geglaubt und er ist gehorsam durch den Glauben geworden, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an. Und jetzt wird's komisch. Wie in einem Fremden und wohnte in Zelten, mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Wieso? Gott hatte ihm doch verheißen, dieses Land soll ihm gehören. Als er in das Land Kanaan kam, hat Gott dann gesagt, Abraham, ich sag dir was. Surprise, surprise, dies ist das Land, wo du auf der Suche warst. Aber so, hätte ich jetzt nicht gedacht, wusste ich nicht. Ist ja spannend. Aha. Das ist das Land, was mir und meinen Nachkommen gehören soll. Klasse. Aber hier wohnen Leute. Gott, wie machen wir denn das jetzt? Also, ich würde jetzt gerne hier so das Land jetzt einrichten. Also, ne? Wenn du sagst, das ist mein Land, dann würde ich jetzt gerne, also, ich habe da schon so ein paar Pläne gemacht, ne? Die hole ich jetzt mal raus, ne? Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier so, ne? Was für Gebäude hier errichtet werden und so, ne? Aber vorher müssen irgendwie die Leute weg, Gott. Es wird immer wieder gesagt, dass Abraham dieses Land durchzogen hat und in Zelten gelebt hat. Es ist immer wieder bekannt, ich lebe als Fremdling in diesem Land. Die Leute, die dort gewohnt haben, die haben das auch so wahrgenommen, dass er ein Fremder war. Ein Fremdkörper. Der gehört hier irgendwie nicht her. Ist ein Nomade, der hier umherzieht. Was willst du denn hier, Abraham? Und dann haben sie erlebt, mit ihm Dinge erlebt und haben langsam zu schätzen gelernt, dass er da ist, weil sie nämlich gesegnet wurden. Und fanden das cool, dass er da ist. Aber Abraham hat darauf bestanden, in Zelten zu wohnen. Und hat nicht das Land eingefordert und gesagt, das ist aber mein Land, Leute, hier. Ne? Obwohl Gott es ihm verheißen hat. Und der Hebräerbrief offenbart uns etwas, was im Alten Testament so nicht eindeutig zu erkennen ist, zeigt uns, was in Abraham eigentlich vorgegangen ist. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er hat sich gesagt, ich bleibe in diesem Land, aber ich weiß, es gibt etwas, was darüber hinausgeht. Diese Verheißung, die Gott mir gegeben hat für das Land. Ja, das gilt für mich und meine Nachkommen, so wie es heute ist. Nachkommen Abrahams, die im Land Israel wohnen. Ja, es ist ihr Land. Aber für Abraham wusste, letztendlich ist das nur etwas Materielles, was auf etwas Geistliches hindeutet. Es geht hier um mehr. Gott will eine Stadt bauen, die ewig ist, wo ich meinen Platz haben werde. Ich und meine Nachkommen. Und diesmal weiß er auch, oder ich weiß nicht, ob Abraham das wusste, aber letztendlich gilt es nicht nur für seine leiblichen Nachkommen, sondern für alle geistlichen Nachkommen Abrahams. Davon spricht das Neue Testament. Diese neue Stadt Gottes, die wir in Offenbarung 21 sehen, die aus dem Himmel herabkommt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Lesen wir mal weiter. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, war Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Darauf bin ich schon kurz eingegangen. Durch den Glauben hat er Kraft empfangen. Durch den Glauben hat Sarah Kraft empfangen. Sie sind fruchtbar geworden, obwohl sie unfruchtbar waren. Hier wirkt wieder das Prinzip des Glaubens. Gott wirkt etwas, wo nichts ist. Er sucht sich ein Paar aus, was bei, also auch wirklich nicht Kinder kriegen kann. Die sind zu alt. Und sie ist sowieso schon unfruchtbar gewesen. Geht nicht. Geht gar nicht. Und Gott sagt, genau da will ich mich verherrlichen. Wenn du denkst in deinem Leben, wenn du dich selbst betrachtest, Mann, da ist doch nichts. Ich habe doch nichts zu bringen. Ich habe doch nichts. Wer bin ich denn schon? Was kann ich denn schon? Sagt Gott, genau. Durch dich will ich mich verherrlichen. Gerade in deinem Leben will ich mich verherrlichen. So hatte auch Abraham und Sarah gesucht und gefunden. Und sie haben im Vertrauen auf die Verheißung Gottes, und wenn wir die Geschichte von Abraham und Sarah sehen, merken wir, dass das nicht so eine glatte Geschichte ist. Gerade wenn es um die Nachkommenschaft geht, ist ihr Glaube sehr rauf und runter gegangen. Ihr Vertrauen in Gottes Verheißung und Zusage. Da sind sie, haben sie heftig Schiffbruch erlitten zwischendurch. Aber dennoch, letzten Endes haben sie die Verheißung festgehalten, und als Gott sie nochmal erneuert hat und ganz klar gesprochen hat in ihr Leben hinein, haben sie das angenommen und sind fruchtbar geworden. Und das will Gott mit dir und mir auch machen. Da, wo wir empfinden, Mann, Gott hat eigentlich so viele Verheißungen für mich, aber ich lebe sie nicht aus. Und das ist alles so, da entsteht nichts. Es passiert nichts. Gott erneuert immer wieder seine Zusage und kommt zu dir und sagt, hier, ich werde das tun in deinem Leben. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du Kraft empfängst. Es ist eine schöne Sache, dass wir am Freitag hier diesen Jugendabend haben. Und wir müssen echt beten, dass echt Leute hier reinkommen. Ne? Und, aber viele von euch, ihr werdet sicherlich vielleicht auch kommen am Freitag und dabei sein. Und vielleicht kommt ihr ins Gespräch, auch schon vorher auf der Straße oder so. Und Gott will euch Kraft geben durch seinen Heiligen Geist. Jesus hat den Jüngern gesagt, wartet hier und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Die Verheißung des Vaters will ich euch senden, damit ihr meine Zeugen seid in Jerusalem, in Samaria und in der ganzen Welt. Um Zeuge zu sein, brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes. Und die empfange ich im Glauben, im Vertrauen. Indem ich im Vertrauen bete, sage Gott, schenk mir deinen Geist, schenk mir diese Kraft, dass ich Zeuge sein kann, dass ich Leben weitergeben kann. Und das betont er hier nochmal, ne? Er sagt, durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Hier wieder der Hinweis. Das ist dieses ihn vertrauenswürdig achten. Das ist eine Art Anbetung, Lobpreis. Glauben ist Anbetung. Du gibst Gott die Ehre, wenn du ihm vertraust, weil du damit sagst, Gott, du bist vertrauenswürdig. Du bist würdig, dass ich dir mein Leben anvertraue, dass ich auch deinem Wort vertraue, wie es mich führt und leitet. Das ist Anbetung, Geschwister. Das ist die höchste Form der Anbetung, Gehorsam. Das wird man dann auch später sehen, werden wir heute nicht mehr machen, aber Abraham wird aufgerufen, seinen Sohn zu opfern. Im Gehorsam tut er das. Im Vertrauen, im Glauben. Das ist höchste Form der Anbetung. Gott zu glauben. Nicht hier vorne zu stehen und Lieder zu singen. Meint nicht, dass es erstrebenswert wäre, jetzt hier ein Teil des Anbetungsteams zu sein. Du bist, weil du ein Kind Gottes bist und Gott vertraust, bist du Teil des Anbetungsteams. Und Gott achtet das in viel höherer Weise. Na, Gott setzt Geschwister ein, die uns hier dienen und uns dazu ermutigen, Lieder zu singen zum Lobpreis und so. Aber Geschwister, lasst uns nicht mit menschlichen Augen sehen, sondern mit geistlichen Augen. Die höchste Form der Anbetung ist, wenn du Gott vertraust. Da, wo Gott in dein Leben reingesprochen hat, ihm gehorchst. Daran hat Gott seine Freude. Seine Kinder ihm gehorsam sind, wenn sie ihm vertrauen. Und hier steht dann Vers 12, deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Hier betont er das nochmal, diese Tatsache, dieser eine, der eigentlich schon gestorben war, praktisch. Irgendwo, zwar noch so ein paar Jährchen zu leben hat, aber er war schon so alt und konnte auch keine Kinder mehr kriegen und so. Und unvorstellbar, aus ihm sind eine unzählige Menge von Menschen entstanden. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Jetzt lesen wir nochmal die letzten Verse hier. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Er betont hier nochmal die Verheißung Gottes. Es kann gut sein, dass die Verheißung, die du empfängst in deinem Leben, sie sind nicht irdisch, sie sind bezogen auf die Ewigkeit. Sie sind Verheißungen, die du vielleicht nie in deinem Leben siehst. Abraham hat das nicht gesehen, dass ein großes Volk entstanden ist. Er ist vorher gestorben. Er hat nur einen Sohn gesehen davon. Ein Kind. Und musste glauben, dass aus diesem einzelnen Kind, aus diesem einzelnen jungen Mann, das ganze Volk entstehen wird, was Gott geplant hat. Dass er Nachkommen bekommen wird und daraus ein Volk entstehen wird. Er hat es nicht gesehen. Er hat nicht gesehen, dass dieses Land ihm und seinen Nachkommen gehört. Er ist gestorben als Fremder in diesem Land. Er hat all die Verheißungen Gottes nicht gesehen und ist dennoch treu geblieben im Glauben. Hat festgehalten. Hat nicht gesagt, oh Gott, du hast das alles nicht erfüllt. Was soll das noch? Nein, er hat das festgehalten. Er wusste, okay, das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für meine nachkommenden Generationen, diese Verheißung. Das ist etwas, was ich ihnen weitergeben muss und woran ich festhalten muss, damit auch sie festhalten. Sie haben sie nur von fern begrüßt und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wird er genannt. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt Paulus auch. Und vielleicht schließen wir mit diesen Versen hier in Philipperbrief, Kapitel 3, als Abschluss. Es ist so wichtig, dass wir von Abraham lernen, diese Perspektive zu haben. Und Paulus, der sie auch hatte, Kapitel 3, Vers 17, Philipper 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und Paulus sagt hier, ich bin ein geistlicher Vater für euch. Macht es doch so wie ich. Wir sind Kinder Abrahams im Glauben. Macht es doch so wie euer Vater Abraham. Nehmt sie euch zum Vorbild. Seht auf sie. Das ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, welchem Vorbild folge ich nach. Du wirst immer ein Vorbild nachfolgen. Du hast deine Vorbilder, ob du willst oder nicht. Aber du kannst dich entscheiden, welches Vorbild du dir wählst. Guck dir die an, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln von denen, die ich euch, wie ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Sie suchen ihre Sicherheit in dieser Welt. Sie suchen ihre Ehre in dieser Welt. Sie lassen sich von ihren Gefühlen, von ihren Trieben, von ihrem Bauch leiten. Das ist ihr Gott. Sie verneinen das Kreuz, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Das Kreuz Christi sagt dir, er ist gestorben, er hat gelitten in dieser Welt. Er ist Gott gehorsam gewesen und musste dafür leiden und sterben. Wenn du Jesus nachfolgst, dann gilt das für dich auch. Du wirst Bedrängnis haben in dieser Welt, wenn du Christus nachfolgst. Wer ein Feind des Kreuzes Christi ist, sagt, das ist gar nicht notwendig. Du musst gar nicht leiden in dieser Welt. Du kannst es auch gut haben. Seh zu, dass du es gut hast. Sie sinnen auf das Irdische. Sie suchen ihr Heil in dieser Welt. Und dann sagt Paulus in Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Dieses Vertrauen hat Paulus gehabt, dieses Vertrauen sollen auch wir haben, dass Gott es tun wird, dass Jesus kommt, dass er uns umgestalten wird. Nicht wir müssen unseren Leib umgestalten, irgendwie eine Schönheitsoperation vornehmen und irgendwie versuchen, das hinzukriegen, was nicht geht. Sondern wir wollen unsere Hoffnung auf ihn setzen. Er wird uns umgestalten. Er ist unser Retter. Wir erwarten ihn. Er wird kommen. Ja. Jesus, wir danken dir dafür, dass du deine Verheißungen stehen. Du bist Ja und Amen. Du erhältst, was du versprichst. Du bist treu. Und du bist vertrauenswürdig. Und wir wollen lernen, wirklich das, was du
uns zu sagen hast, so anzunehmen, wie Abraham es angenommen hat, im Glauben, im Gehorsam. Bitte dich da, wo wir vielleicht am Schwanken sind, wo wir damit ringen, wo wir es schwer haben, dir zu vertrauen, wo wir Angst haben, wo wir auch schwer haben, Dinge loszulassen in dieser Welt, die uns Erfüllung, Sicherheit, ein gutes Leben versprechen, Jesus. Bitte dich, dass wir loslassen können, um deinetwillen. Dass wir das Kreuz auf uns nehmen und dir nachfolgen. Dass wir wie Abraham nicht bereit sind, die Erfüllung der Verheißung in dieser Welt zu suchen, sondern unser Herz wirklich auf dich ausrichten, unser Herz auf den Himmel ausrichten, wissen, dass wir hier nur, dass es nur eine Durchgangsstation ist, in der wir leben. Bitte dich, dass wir die Verheißung, die du uns gegeben hast in Abraham, dass wir die ergreifen und im Glauben annehmen und darin wandeln, Jesus. Die Zeit, die wir hier auf Erden gehen. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns auserwählt hast, die wir klein und schwach sind, eigentlich nichts. Dass du dich entschieden hast, uns zu lieben und deinen Geist in uns zu legen. Und wir beten, dass dein Geist auf uns kommt und uns Kraft gibt, Zeuge zu sein, Zeugnis zu sein für dich. Jetzt auch besonders in den kommenden Tagen, aber auch darüber hinaus, Jesus. Danke, dass du uns annimmst, dass du uns liebst, dass wir deine Kinder sind, dass du uns auch gebrauchen kannst. Ja, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen und dir nachfolgen, Jesus.